ARD.
Es fällt mir schwer, jetzt eine Antwort zu geben, wer Israel sich denn sonst der Hamas entledigen sollte.
Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart im Deutschlandfunk. Wegen der israelischen Offensive auf Gaza-Stadt sind zehntausende Menschen auf der Flucht vor den Angriffen der israelischen Armee.
Die EU will Sanktionen gegen Israel. Deutschland bleibt bei seiner zurückhaltenden Position.
Ein polnisches Haus ist wohl nicht von einer russischen Drohne, sondern von der Flugabwehr zerstört worden.
Die Ukraine und Russland haben wieder im Krieg gefallene Soldaten ausgetauscht.
Und in Hessen machen ukrainische Jugendliche Pause vom Krieg in der Heimat. Hallo, ich bin Constanze Semidek.
Und ich bin Reza Waffa. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 18. September um 16 Uhr. Wir schauen zunächst in den Nahen Osten. In Gaza läuft die Offensive auf Gaza-Stadt weiter. Wir haben ja die ganze Woche schon berichtet.
Ja, und wir werden es auch noch weiter tun, denn nach Angaben des israelischen Militärs wird die Offensive noch Wochen oder sogar Monate dauern. Man kommt nur langsam voran, heißt es. In der Stadt, in Gaza-Stadt, werden sogenannte Sprengpanzer vorgeschickt. Also da, wo man Sprengfallen oder Stellungen der Hamas vermutet. Das sind ferngesteuerte, mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge, die immense Explosionen verursachen. Darum kommt die Armee nur sehr langsam voran. Es wird aber auch gemacht, um die eigenen Soldaten zu schützen.
Und die Bewohner von Gaza-Stadt?
Wie schon gesagt, viele von ihnen sind auf der Flucht. Die Rede ist von 200 bis 300.000 nach Angaben unseres Korrespondenten Julio Segador. So viele Leute sind unterwegs auf dem Weg in den Süden des Gazastreifens. Dort ist aber auch alles total überfüllt. Das Flüchtlingslager Al-Mawasi etwa und Hilfsorganisationen kritisieren, dass sich jetzt schon eine neue humanitäre Katastrophe anbahnt. Israel hat jetzt einen sogenannten zweiten Fluchtkorridor geöffnet. Wir hören mal in den Bericht von Julio Segador.
Der wird genutzt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieser erste Fluchtkorridor, der geöffnet ist, der entlang des Meeres geht, diese 30 Kilometer nach Al-Mawasi, dass der völlig überfüllt ist. Da stehen die Menschen, da geht es wirklich nur im Stop-and-Go voran. Und deshalb wurde dieser zweite Fluchtkorridor jetzt geöffnet, für 48 Stunden zunächst, wie Sie richtig gesagt haben. Allerdings gibt es auch sehr, sehr viele Menschen, die eben diesen Fluchtkorridor jetzt nicht nutzen. Es sind immer noch 600.000 Zivilisten in Gaza-Stadt und viele davon haben einfach Angst. Sie haben Angst vor den Gefahren auf dem Weg, weil die Zustände auch katastrophal sind. Es gibt keine Nahrung kaum, es gibt kaum Wasser. Eine Versorgung der Menschen auf diesem 30 Kilometer Marsch ist kaum möglich. Und viele sagen ganz bewusst, wir bleiben in Gaza-Stadt, weil wir eine dauerhafte Vertreibung fürchten. Wir sind mehrmals im Verlauf dieses zweijährigen Krieges vertrieben worden. Wir konnten zurück nach Gaza-Stadt im Rahmen der zweiten Waffenruhe, als der Netzarim-Korridor geöffnet wurde, der Nord- und Süd-Gaza trennt. Und jetzt sagen sie, wir bleiben hier und auch wenn es uns das Leben kostet. Das sind Aussagen, die auch unsere Kollegen uns kommuniziert haben, die wir in unseren Berichten auch einsetzen. Und das klingt schon sehr, sehr dramatisch.
Nun haben auch die Familien der Geiseln nochmals gegen diese Offensive protestiert. Sie befürchten, dass ihre Angehörigen, die von der Hamas seit 2 Jahren festgehalten werden, bei den Angriffen ums Leben kommen könnten.
Ja, von außen gibt's auch immer mehr Druck auf Israel.
Auch die EU will ja nun deutlich den Druck auf Israel erhöhen und will Sanktionen gegen das Land beschließen. Unter anderem soll das Assoziierungsabkommen eingefroren werden. Deutschland lehnt das ja weiter ab, oder?
Also die Bundesregierung hat gesagt, dass sie sich noch nicht entschieden hat. Und zumindest die CDU unterscheidet zwischen Sanktionen gegen das ganze Land Israel und seine Wirtschaft und gegen einzelne Personen. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart, wir haben ihn ja schon gehört, der plädiert dafür, Strafmaßnahmen gegen die beiden rechtsgerichteten Minister in Israel, Smotrich und Ben-Gvir, auszusprechen, die ja auch mehrfach schon geäußert haben, die Palästinenser aus Gaza vertreiben zu wollen. Oder auch gegen einzelne Siedler, die, wie Hart auch sagt, die sich im Internet mit Gewalt gegen Palästinenser brüsten.
Ja, Wirtschaftssanktionen lehnt er aber klar ab.
Ja, das hat er deutlich gemacht im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Die Kollegen haben ihn auch gefragt, angesichts der Offensive auf Gaza-Stadt, ob denn die frühere Erklärung der Bundesregierung, man unterstütze das Selbstverteidigungsrecht Israels in einem angemessenen Rahmen, ob denn dieser Rahmen nicht schon längst gesprengt wurde. Und wir hören jetzt mal, was Hart dazu sagt.
Es fällt mir schwer, jetzt eine Antwort zu geben, wer Israel sich denn sonst der Hamas entledigen sollte. Wir haben keinen Fortschritt bei den Verhandlungen. Wir haben keine Bereitschaft der Hamas bisher, die Waffen niederzulegen. Sie ist tatsächlich verschanzt in Gaza. Sie hat Häuser vermint. Es wäre ein verlustreicher Kampf der israelischen Streitkräfte, da Meter für Meter vorzugehen. Trotzdem tun sie es. Wir halten das für nicht die richtige Entscheidung, weil wir glauben, dass das Bilder sind, die die Hamas nur braucht, um ihre Propaganda zu stützen. Aber dass das von vornherein völkerrechtswidrig wäre, sich auf diese Weise gegen diese Terroristen zu wehren, das unterschreibe ich nicht.
Damit steht die Bundesregierung ja zunehmend isoliert da, ne?
Ja, die Kritik an Israel ist immens international und seit der Gaza-Offensive noch viel, viel mehr.
Aber es sieht nicht so aus, als ob sich die Netanyahu-Regierung irgendwie beeindrucken lässt. Schauen wir mal auf den Krieg in der Ukraine. Ja. Vor mehr als einer Woche gab es einen ziemlich ernsten Vorfall in Polen. Da sind russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Die Luftabwehr hat sie abgeschossen. Bilder von einem beschädigten Haus in einem ostpolnischen Dorf gingen da um die Welt.
Und Polen hat daraufhin die NATO konsultiert. Es war die Rede von: so nah am Krieg waren wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Der polnische Präsident Nawrocki verlangte Aufklärung und dass alle Informationen zu diesen Vorfällen auf den Tisch kommen müssten. Ministerpräsident Tusk hat daraufhin verärgert reagiert und erklärt, die zuständigen Behörden würden nach Abschluss der Ermittlungen informieren. Und er hat auch gesagt, Pfoten weg von polnischen Soldaten.
Und sind die Ermittlungen jetzt abgeschlossen?
Offenbar noch nicht ganz, aber die Geschichte bekommt nochmal eine Wendung, zumindest teilweise. Und wir lassen sie uns nochmal von unserem Korrespondenten in Warschau, Sirjan Gowidarza, erzählen.
Am 10. September waren Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. NATO-Kampfjets stiegen auf, um sie abzufangen. Dabei wurde das Haus eines älteren Ehepaars in einem ostpolnischen Dorf schwer beschädigt. Zunächst hatte man angenommen, Trümmer einer abgeschossenen Drohne hätten die Schäden verursacht. Doch polnische Medien berichten inzwischen, dass es sich um eine Mittelstreckenrakete gehandelt haben könnte, abgefeuert von einem polnischen Kampfjet, der zur Abwehr der Drohnen gestartet war. Experten vermuten einen Defekt im Leitsystem der Rakete. Sie explodierte demnach nur deshalb nicht, weil der Zünder gesichert war. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, ein endgültiges Ergebnis steht noch aus. Doch Polens Geheimdienstkoordinator Tomasz Siemoniak erklärte, alles deute auf eine polnische Rakete hin. Das Militär werde für die Schäden aufkommen. Ministerpräsident Donald Tusk betonte, die Verantwortung für den Vorfall liege in jedem Fall bei Russland, unabhängig davon, was das Haus getroffen hat.
Der Krieg hat sich ja zu einem echten Drohnenkrieg entwickelt, an der Frontlinie im Osten der Ukraine, aber auch immer mehr von Seiten der Ukraine gegen Russland. Und da scheint die ukrainische Armee ja immer öfter empfindliche Treffer zu landen.
In der Tat, ja. Derzeit liegt der Fokus des ukrainischen Militärs offenbar darauf, die russischen Streitkräfte vom Nachschub an Treibstoff abzuschneiden. Es gibt immer wieder Angriffe auf Raffinerien. In Wolgograd wurde eine Raffinerie getroffen und auch in der benachbarten Region Baschkortostan.
Ist das jetzt eine neue Strategie? Hat die nachhaltigen Erfolg?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe ein Interview gehört heute auf NTV mit Oberst Markus Reisner. Der ist vom Generalstab des österreichischen Bundesheeres. Der hat ja schon mehrfach sich zum Ukraine-Krieg geäußert und eigentlich immer eine ganz gute militärische Expertise dazu abgegeben. Und er sagt, dass diese Angriffe auf die Raffinerien jetzt erstmals im Krieg messbare Ergebnisse zeigen. Und zwar, dass der Druck auf Russland doch spürbar erhöht wird. Lass uns mal reinhören, was er zu den einzelnen Waffen sagt. Er erklärt das ganz schön.
Die Ukraine hat versucht, etwas entsprechend zu tun, um hier dagegen zu halten, vor allem gegen diese strategische Luftkampagne, und setzt wiederum eigene Modelle ein. Da zählt jetzt dazu zum Beispiel dieser Flamingo. Der Flamingo ist ein Marschflugkörper mit einer Reichweite von kolportierten bis zu 3000 Kilometern, mit denen die Ukraine mittlerweile sehr erfolgreich Raffinerien in Russland angreift. Und neben dem Flamingo gibt es auch noch ein zweites Modell mit Deutschlandbezug. Das ist die Drohne mit dem Typ A196 Luti. Das ist ein von Deutschland finanziertes Projekt, das im Prinzip auch in der Reichweite von 2000 Kilometern ein Teil quasi dieser Kampagne der Ukraine gegen die russische Seite auf der strategischen Ebene unterstützt.
Bringt das jetzt eine echte Wende aus deiner Sicht in dem Krieg?
Also da hält sich Reisner sehr zurück. Für ihn sind drei, wie er sagt, Ebenen relevant, die man sich immer ansehen muss in einem Krieg und auch in diesem Krieg.
Ja, wir haben eben diese drei berühmten Ebenen, die strategische, operative und taktische Ebene. Und die strategische Ebene ist natürlich die entscheidende, denn sie sagt er im Prinzip ganz klar oder trifft eine Aussage darüber, ob sie als Staat in der Lage sind, quasi einen langen Krieg zu führen. Wenn also die Russische Föderation es schafft, die kritische Infrastruktur der Ukraine zu zerstören, dann kann die Ukraine diesen Krieg nicht weiterführen, vor allem wenn sie nicht die Unterstützung bekommt des Westens, die sie braucht. Ja, auf der anderen Seite sieht man, dass wenn die Ukraine es schafft, tatsächlich mit ihren weitreichenden Angriffen der Russischen Föderation so Schaden zuzufügen, dass Russland schlussendlich dann gezwungen ist zu verhandeln, dann sieht man, dass es hier sehr wohl dann im Prinzip eine Richtungsänderung in diesem Konflikt stattgefunden hat. Auf der operativen Ebene, dort wo es darum geht, Gelände in Besitz zu nehmen, sehen wir das Dilemma der Ukraine, dass es sehr schwierig ist, quasi das besetzte Gebiet zurückzuerobern, während Russland immer noch zwar langsam und unter hohen Verlusten quasi vormarschiert. Und die taktische Ebene, das ist im Prinzip dort, wo durch Gefechtstechnik und Taktik, durch Verfahren der Krieg geführt wird. Und da sehen wir, dass der Krieg so schwierig geworden ist, aufgrund des Einsatzes von Drohnen, weil man eben keine großen Verbände bereitstellen kann oder ins Manöver gehen kann und darum der Krieg diesen elenden Verlauf nimmt, den wir jetzt zurzeit haben.
Also kein Ende des Krieges in Sicht.
Nein. Kein Ende in Sicht. Auch die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew oder die Gespräche zwischen Verhandlungen, gab es ja noch nicht mal Gespräche zwischen Moskau und Kiew, sind pausiert. So hat das Russland nochmal dargestellt. Die Menschen leiden weiter in der Ukraine vom Krieg, von den Angriffen müde. Also es ist seit wann reden wir eigentlich davon? 2020, der Krieg geht ins Oberst Reißner hat gerade nochmal gesagt, der Krieg ist im vierten Jahr. Heute gab es wieder übrigens einen Austausch von toten Soldaten oder getöteten Soldaten, Gefallenen. Russland hat nach Angaben aus Kiew 1000 Leichen von mutmaßlich ukrainischen Soldaten an die Ukraine übergeben. Dort hieß es, die Leichen würden jetzt identifiziert. Und von ukrainischer Seite sind heute 24 Leichen getöteter russischer Soldaten übergeben worden.
So einen Austausch hat es ja immer wieder gegeben, ne?
Ja, die Zahlen der ausgetauschten Toten, die gehen relativ weit auseinander. Das finde ich ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, was das allgemein über die Verluste auch aussagt. Also das war vor den Agenturen zu lesen, dass Moskau insgesamt mehr als 12.000 getötete Soldaten an Kiew übergeben hat. Die Ukraine wiederum mehrere hundert tote russische Soldaten. Also die Verluste auf beiden Seiten müssen einfach immens sein. Wir wollen unseren Podcast aber heute mit etwas Positivem beenden. Und zwar habe ich eine Geschichte aus Hessen gefunden. Da hat der Verein Ukraine-Hilfe Birstein und Brachtal im Main-Kinzig-Kreis 19 Jugendliche aus der Ukraine eingeladen zu einem Ferienaufenthalt. Die Ehrenamtlichen, die sich in diesem Verein engagieren, die haben sich schon seit Beginn des Krieges für die Ukraine eingesetzt und für die Flüchtlingshilfe und auch die Versorgung. Und jetzt betreuen sie ihre jungen Gäste seit Montag in Hessen. Und die waren unter anderem im Opel Zoo im Taunus unterwegs. Und Gabi Beck berichtet uns davon.
Die Affen jagen wild durch den Käfig hier, hangeln sich von Ast zu Ast und spielen an den Scheiben zum Gehege. Da drücken sich ein paar Jugendliche die Nase platt. Er findet sie lustig. Als er das Mikrofon sieht, sagt er, er hat sich schon gedacht, dass manche sich für seine Geschichte interessieren würden, wenn sie hier in Deutschland auf Erholungsurlaub sind. Er schaut schüchtern unter seinen braunen Locken hervor.
Mein Name ist Mark, ich bin 14 Jahre alt, ich bin aus der Ukraine.
Und bereitwillig erzählt er von sich. Mark, 14 Jahre alt, aus der Oblast Donetsk, besetzt das Gebiet seit 2014 schon. Dort hat er unter der Besatzung 8 Jahre gelebt. Lina vom Verein übersetzt das alles.
Seine Mama wurde auch praktisch gefangen genommen und er hat die auch jahrelang nicht gesehen, aber jetzt bei dem letzten Frauenaustausch ist sie freigekommen und hat auch die Möglichkeit gefunden, auch wieder zu ihm und zu seinem Bruder Kontakt aufzunehmen und sie zu sich zu holen.
Die Zeit ohne Mutter war die schlimmste seines Lebens, sagt er noch. Jetzt lebe sie aber in Kiew und es gehe ihr gut und er freut sich über die Tage hier in Hessen.
Eigentlich freut er sich einfach über jetzt, dass er Zeit verbringen kann ohne Krieg, wo es eigentlich sich frei bewegen kann und alles machen kann, auf was man Lust hat.
Die 15-jährige Sophia kommt aus Berdjansk in Saporischschja. Sie steht neben Mark, hört zu, ihre langen dunklen Haare wehen im Wind. Auch sie ist gerne bereit, von sich zu erzählen.
Also ihre Mama ist leider verstorben und ihre Tante hat ihr über diese Möglichkeit erzählt und hat praktisch alle in die Wege geleitet, damit die Sophia jetzt für eine Woche hierher kommen kann.
Die Übersetzerin Lina ist berührt von diesen Schicksalen.
Da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Also es fiel mir schon wirklich schwer, das auch zu übersetzen. Und da habe ich richtig gemerkt, so ein Kloß im Hals. Und eigentlich erstaunt, wie gut die Kinder gelernt haben, damit umzugehen. Das ist mit Sicherheit nicht einfach. Das braucht auch Zeit. Also daher finde ich, dass sie eigentlich sehr erwachsen wirken.
Im Gegensatz dazu dürfen sie hier ein bisschen Kind sein, Spaß haben. So wie die Äffchen im Gehege, die sie gerade beobachten. Das will der rührige Verein den Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Zum Beispiel auch im Schwimmbad, beim Feuerwehrfest oder eben hier im Opel Zoo. Momente also schaffen, in denen die 19 Jugendlichen ihren Alltag in der Ukraine vergessen können, sagt der Vereinsgründer Christian Klaas.
Man hat es gestern schon gemerkt, sie waren ganz unbeschwert, sie haben Fangen gespielt, sie haben Ball gespielt. Auch hier, jetzt hat es ein paar Minuten gedauert, bis sie warm wurden. Genießen einfach, dass sie mal draußen rumlaufen können, ohne sich Sorgen zu machen, in den Himmel gucken zu müssen, was gleich als nächstes passiert. Und genau das war das Ziel und genau das scheinen wir auch umsetzen zu können.
Das war Krieg und Terror. Ich bin Reza Wafa. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.
Ich bedanke mich fürs Zuhören.